Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Super, dass ihr wieder mit dabei seid für ein spannendes Gespräch mit einem interessanten Künstler. Nachdem es in den letzten Folgen um alte Hasen im Musikgeschäft ging, jetzt mal wieder eine Podcast-Folge mit einem aufstrebenden jungen Musiker und Rapper, der viel zu erzählen hat, auch wenn seine Karriere bisher noch gar nicht so lange andauert. Ich freue mich auf Time. Willkommen im Studio. Das ist dein Mikrofon.
Ja, gutes als Neumann.
Ja? Magst du Neumann-Mikrofone?
Ja, voll, auf jeden Fall.
Was nimmst du für ein Mikrofon, wenn ich im Studio bist, wenn du aufnimmst?
Das ist ganz unterschiedlich. Also das erstens vielleicht das, was es da gerade gibt. aber sonst habe ich zwei, drei so meine, so ein AKG, das Goldene. Wie heißt das? Ich bin ganz schlecht mit Namen.
Egal.
Und auch zwei Neumanns habe ich ja.
Okay. Na gut, also die Dinger kosten ja ganz schön Geld.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber gibt's auch günstigere. Also du kriegst auch schon dieses kleine Recording Neumann für 400, glaube ich. Das geht noch. Für ein Mikrofon.
Insofern ist es ja ganz okay, dass du Plattenfirma hast, dass da auch ein bisschen Kohle mit um die Ecke kommt, weil man braucht's ja. Und du steckst das Geld ja, denke ich, im Wesentlichen in deine Musik.
In meine Musik und in das Projekt auf jeden Fall.
Ja. Bisschen High hat's immerhin bis auf Platz 31 voriges Jahr geschafft, im Juni. Was ist das so für ein Gefühl, wenn man weiß, man ist in den Charts plötzlich irgendwo platziert?
Crazy auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben uns alle sogar noch ein bisschen mehr erhofft mit dem Song, weil es ja doch eine krasse Kombi irgendwie war. Aber gar nicht, um jetzt so zu verwöhnt zu klingen. Es war schon auf jeden Fall ein krasser Sommer letztes Jahr. War ja auch dann die Solo-Releases und alles auf jeden Fall super durchging und bisschen High natürlich überkrass war. Aber es war auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Es hat eine Bestätigung gegeben zu dem, dass es machbar ist.
Ja. Und hat ja sozusagen, wie soll man das sagen, Appetit auf mehr gegeben.
Auf jeden Fall, ja.
Und jetzt bist du ja am Start mit neuem Lied, gut?
Ja.
Du warst in Leipzig.
Ja.
Wie ist denn das Publikum mit den Sachen, die man von dir kennen kann und mit den Sachen, die man noch nicht so richtig kennen kann, umgegangen?
Wir haben also die Show ist ein bisschen so aufgebaut, dass wir am Anfang die eher unbekannteren Sachen oder die neueren Sachen spielen, also die neuen Sachen jetzt aus der EP, die werden auch komplett alle live gespielt, also mit Liveband, und es gibt dann Switchover, wo ich dann Hälfte der Show auch noch sozusagen nur mit Backings spiele, sozusagen nochmal solo raus auf die Bühne kommen und dann nochmal die Band kommt. Das heißt, es sind diese drei Blocks aufgeteilt und erst im letzten Block spielen wir dann sozusagen die ganzen Banger. Und es ist unterschiedlich. Also in manchen Städten kannten die Leute schon alle Texte. Zum Beispiel in Leipzig war es eher so, dass dann vereinzelt Leute die Sachen kannten. Aber ja klar, die Leute kennen dann den dritten Block einfach. Und ist aber schön, weil die nehmen sich Zeit, die nehmen sich die Zeit einfach zuzuhören und wir dürfen da einfach Musik machen und das ist, glaube ich, das Schönste. Auch mit Liveband ist auch einfach super viel wert. Ich glaube, für alle, die auch sozusagen sich auch an dieses Projekt rantasten wollen und für die das noch ein bisschen Neuland ist und irgendwie noch ein bisschen fern alles. Aber die haben das wunderschön aufgenommen, also das war echt cool in Leipzig.
Ja, die Stimmung war gut? Die
Stimmung war Bombe.
Groove Station?
Ja.
In Dresden, warst du schon mal in Dresden? Oder ist das allererste Mal für dich?
Ich habe noch nie gespielt in Dresden, aber ich war mit einem guten Freund vor 4, 5 Jahren mal in Dresden. Der ist hier nämlich aufgewachsen und ist dann nach Stuttgart gezogen und der hat mich damals auch in diese Szene reingebracht ein bisschen. Der hat nämlich dort viel aufgelegt in Stuttgarter Clubs und dann bin ich da viel mit, habe da so meine ersten Club-Gigs bekommen und er hat mir so das Auflegen gezeigt und das heißt, da war irgendwie Dresden lustigerweise immer Teil meiner Reise ein bisschen und er hat mich dann hier mal mitgenommen zu seinen Eltern und da waren wir einen Sommer mal hier, ja.
Okay.
Da habe ich mich auch mal nachts verlaufen, bin ich dann nachts aus Dresden irgendwo versucht nach Hause zu kommen, ist auch eine lustige Story auf jeden Fall.
Ja, weil du so viel Zeit in Dresden verbracht hast, was ist dir so positiv hängen geblieben, wo du sagst, das sind so Ecken, Plätze, an die ich mich gerne erinnere?
Das war ehrlich gesagt von der Wohnung, wo mein Freund gewohnt hat, wo man dann Richtung Innenstadt gelaufen ist, war das dort am Fluss. Und man konnte was ist, Dresdner Dom oder Dresdner?
Die Frauenkirche. Das?
Die Frauenkirche, genau. Man konnte die Frauenkirche sehen und wir saßen da am Wasser im Gras und haben Bierchen getrunken. Das war auf jeden Fall krass. Aber was mir auch sehr positiv hängen geblieben ist, dass die Leute auf eine sehr besondere Art sehr ehrlich und offen sind. Also auf jeden Fall ein 180 Grad zu Stuttgart auf eine Art, ja.
Ja, wie sind die Leute denn so in Stuttgart drauf?
Ein bisschen zurückhaltender, ein bisschen nicht so in dein Gesicht, ja.
Wie viel Stuttgart steckt denn in dir selber?
Sehr viel Sonnenschein, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, das ist etwas, was mich sehr begleitet hat, die Natur und der Sonnenschein über meine Jugend. Aber ich denke schon einiges, aber auch jetzt nicht zu viel, weil jetzt auch meine Eltern nicht gebürtige Stuttgarter sind. Aber es hat mich auf jeden Fall sehr begleitet und ich liebe Stuttgart einfach. Für mich ist es auch manchmal gar nicht so richtig wie Deutschland. So ein bisschen da fängt so Italien für mich an.
Du bist in Stuttgart geboren, deine Eltern haben sich in Südafrika getroffen. Ja. Wie ist das denn passiert?
Lange Story, aber kurz gefasst, beide Familien, also von meinem Vater und von meiner Mutter, sind aus Europa geflüchtet im Krieg, aus mehreren Gründen. Auch komplett aufgeteilt, also der Vater von meinem Vater ist alleine los, die Mutter von meinem Vater ist alleine los, der Vater von meiner Mutter ist alleine los und die Mutter von meiner Mutter ist alleine los. Und die haben sich dann alle in Südafrika sozusagen getroffen und da haben sich dann meine Eltern in jungen Jahren gedatet und sind dann aber auch früh wieder gegangen. Also meine Mutter war erst 19 und sind dann nach Amerika, genau. Dort ist dann meine Schwester geboren, meine Eltern haben dort eine Weile gearbeitet und sind dann nach Deutschland einfach nur wegen Job von meinem Vater. Der hatte dann mehrere Auswahl das war ein paar Länder in Europa, irgendwie in Amerika bleiben oder Kanada oder sowas, wo er halt Stellen hatte, wo er sich beworben hat und dann wurde er in Stuttgart angenommen und dann war das Stuttgart einfach.
Und dann kamst du.
Dann kam ich, genau.
Wie bist du zur Musik gekommen?
Ich würde wahrscheinlich ehrlich sagen, durch meine Schwestern, weil dadurch, dass ich so eng mit denen aufgewachsen bin, ich auch mit der einen 12 Jahre in einem Zimmer gewohnt habe. Die haben immer musiziert, die haben immer Instrumente gespielt. Also die eine hat Geige gespielt, die andere Klarinette. Und deswegen war ich dann schon sehr, sehr früh einfach mit in diesen Instrumenten und wir spielen was, Kosmos. Und war da schon auch einfach ein bisschen Nachmacher von meinen Schwestern. Ja. Also die haben mich halt inspiriert.
Wobei, du hast ja Schlagzeug gelernt.
Genau, ja. Ich habe erst Geige gespielt, aber es hat mir gar nicht getaugt. Und ich habe es auch gar keine Geduld dafür gehabt für dieses. Da mussten dann Bepper auf die Seite und diese Geige musste ausgeliehen werden, weil Geigen sind so teuer und ich konnte aber nicht damit umgehen und habe sie auch geschrottet und es war nicht so ein Spaß auf jeden Fall.
Also Schlagzeug hat dann besser zu dir gepasst?
Auf jeden Fall. Ich hatte auch einen super tollen Schlagzeuglehrer, der auch einfach mehrere Sachen in seinem Raum stehen hatte. Ein riesen Marimbaphon, wo ich dann auch mit den 4 Schlägeln gleichzeitig spielen gelernt habe. So ein kaputtes, distorted Klavier, was irgendwie so einen Wasserschaden hat und so. Da konnte man richtig coole Sounds machen. Also da hatte ich auch sehr schöne Menschen, die mich auf dem Weg musikalisch begleitet haben.
Wie alt warst du, als du dich fürs Schlagzeug entschieden hast?
9, ja.
Das ist ja so das Alter, wo in der Schule dann unter Umständen ein Klassenorchester existiert oder ein Schulorchester. Genau. Und dann spielt man halt, wenn der Musiklehrer fetzig drauf ist, dann schon mal was Verrücktes aus einem Musical oder so. Ja. Weißt du noch, was du so als erstes, was man richtig einen Titel oder einen Song bezeichnen kann, was du konntest auf dem Schlagzeug?
Wir haben sehr, sehr viel Technik gemacht für eine lange Zeit, also zwischen 9 und 12 würde ich sagen, sowas wie, weiß nicht, ob das dir was sagt, aber sowas wie ein Paradiddle oder Groove Switches von Halftime to Fulltime oder wirklich einfach nur Basic Handübungen. Und dann bin ich eigentlich immer mit meinen Songs gekommen. Also ich durfte Songs mitbringen und die haben wir dann gespielt. Das waren dann Green Day Sachen mal, aber es war auch, es gab einen Song von Mac Miller, der so einen super coolen Switch-Up hatte, wo dann so ein Drum-Groove reinkam. Den haben wir uns dann abgecheckt. Ich glaube, das war einer der ersten Sachen, die ich dann mit ihm da gespielt habe.
Hm. Das hat dich dann, denke ich, auch mal sehr geprägt.
Auf jeden
Fall. Dass du mit einem Schlagzeug im Prinzip richtig ernsthaft angefangen hast, Musik zu machen.
Auf jeden Fall hat mich das geprägt. Auch was das Beats bauen angeht. Heutzutage ist es wie automatisch in mir drin. Also das ist auch, ich habe ja kurz danach dann angefangen, im Chor zu singen und viermal die Woche in Probe und zweimal die Woche Gesangsunterricht zu haben, privat, in diesem Chor. Und ich denke, dass diese zwei Punkte, also das Schlagzeugspielen und das Gesangstraining, auch dazu beihelfen, dass ich überhaupt über eine Topline gar nicht nachdenken muss und über Drums, die ich setze, auch gar nicht nachdenken. Also das ist wirklich wie so eine Automation. Das ist wirklich, dann bin ich einfach im Tunnel und es klingt gut oder es klingt nicht gut, aber dann ist es halt so.
Es ist so ähnlich wie Fahrradfahren.
Ja,
du genau. Machst das einfach.
Genau, das macht man einfach. Voll, voll. Das glaube auch das Schöne daran, dass es irgendwie so eine Automation geworden ist.
Das finde ich sehr, sehr cool, wenn man das so von einem jungen Alter anfängt.
Ja.
Weil dann ist das irgendwie auf eine andere Art und Weise im Gehirn verdrahtet, als auf wenn du dann, Fall. Weiß ich nicht, meinetwegen mit 14 oder 15 angefangen hast.
Auf jeden
hast.
Fall, ja. Ja, da habe ich ja schon produced mit 14. Ja. Genau.
Ab wann warst du so für dich der Meinung, jetzt produziere ich mal drauf los, jetzt gucke ich mal, was ich so alles zusammenbekomme und womit hast du es gemacht? Mit GarageBand am Anfang?
Mit GarageBand, ja, und mit Logic schon direkt, weil meine Mom hatte einen Arbeitslaptop, wo Logic drauf war und den habe ich mir dann einfach abends immer gesnackt und dann da meine ersten Sachen drauf produziert. Das klang aber sehr scheiße, ehrlich gesagt, die ersten Sachen. Aber das ist halt so mit DAWs. Also am Anfang ist es super, super schwer, irgendwie da reinzukommen. Und es braucht echt, würde ich sagen, ein paar Jährchen, bis man da die ganzen Shortcuts und wie komme ich, also manchmal, früher hat man dann eine Stunde gebraucht, um von einem Punkt zum anderen zu kommen, wo du heute halt einen Klick machst. Mhm. Aber meinen ersten Song habe ich sehr lustigerweise mit auch zwei, drei Kumpels bei mir zu Hause gemacht. Wir hatten auch keinen Popschutz fürs Mic. Wir haben den Fettspritzschutz von der Pfanne benutzt, eine Socke übers USB-Mic und echt auch irgendwelche banalen Lyrics einfach. Also es war auch ein bisschen zum Scherz einfach. Wir hatten auch einfach unseren Spaß.
Das ist doch wichtig, weil wenn du am Anfang keine schlechten Songs machen kannst, dann kommst du auch irgendwann nicht zu den guten Songs.
Ja, das stimmt. Dann bleiben die vielleicht auch einfach kacke.
Text ist bei dir auch ein Ding. Was wichtig ist, ab wann hattest du irgendwo dafür ein Fable, dass du texten willst. Ist das in der Schule gekommen, wenn mal wieder ein Gedicht dran war? Weil ich kann mich erinnern, bei mir war dann immer ein Gedicht und ich so, oh, jetzt muss ich ein Gedicht machen. Ah. Hm. Wann hat dich das gezwickt?
Ich glaube generell ich habe mich viel in meiner Jugend nicht verstanden gefühlt und ich habe einfach viel generell einfach geschrieben, aber ich war auch sehr viel für mich alleine. Und wenn man viel mit sich alleine ist, dann findet man Erklärungen für Sachen, die einen irgendwie zwicken. Hm. Und ich habe einfach generell, glaube ich, viel geschrieben, aber ich habe auch sehr viel gelesen. Also ich glaube, das ist auch ein Key. Ich war schon immer einfach in so einer kleinen Märchen-Traum-Fantasy-Welt in meiner Jugend irgendwie. Und habe teilweise einfach die Schule geschwänzt fürs Lesen. Also ich habe dann irgendwie so einen neuen Band bekommen mit so 3-4 fetten Büchern und dann war ich halt erstmal krank. Und dann habe ich das durchgerattert und ich weiß nicht, das hat mich immer voll gefangen, was man, diese Welt, die man mit Worten irgendwie bauen kann. Und dann, ja, eigentlich schon auch in der Schule einfach auf dem Blog. Ich hatte da so einen legendären Blog, der einfach, wo jeder freie Zentimeter dann voll gebatscht wurde mit Lyrics. Und irgendwann war das dann auch wie so ein Spiel, also wie lang kann ich Sachen aufeinander reimen. Haben wir auch sehr viel gefreestylt in der Jugend, also mit den Jungs einfach draußen und den Mädchen irgendwo im Park. Das war dann auch eine sehr, sehr lustige Begebenheit immer. Also da haben wir stundenlang echt Beats hoch und runter laufen lassen, ob Boom-Bap oder Trap-Sachen oder alte, neue Sachen. Und dann ging es halt darum, wer den lustigsten und irgendwie metapherischsten Reim irgendwie bringen konnte. Und das war dann der Winner des Abends irgendwie.
Hast du oft gewonnen?
Ehrlich gesagt war ich am Anfang nicht so krass wie manche von meinen Homies. Also es gab ein paar Homies, die mich da so rangeführt haben, auch was das Freestyle anging. Die haben dann gesagt, ey, das ist alles gar nicht so ernst. Du musst einfach machen, das fügt sich dann. Aber ja, es war auf jeden Fall immer sehr lustig. Aber da gab es auch gar nicht so einen riesen Konkurrenzkampf. Das war eher so ein bisschen untereinander, dass man sich dann so gepusht hat.
Klar. Ja. Ein Kollege hat im Vorfeld, wir sind kurz auf das Thema gekommen, dass du uns besuchen kommst.
Ja.
Und da sagt er,
ja,
aus Stuttgart. Dann solltest du erstmal nicht die Fantastischen Vier erwähnen. Das ist natürlich für mich ein ganz wichtiges Ding, dass ich die Fantastischen Vier natürlich erwähne, ja, weil die haben ja Stuttgart, was Popmusik angeht, ja überhaupt erstmal auf den Tisch gebracht. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Du als junger Stuttgarter, die könnten ja deine Eltern sein, schätze ich. Was hast du denn für ein Verhältnis zu den Fantastischen Vier und zu der Rolle, die sie halt in Stuttgart spielen und gespielt haben?
Ich glaube ehrlich gesagt dadurch, dass ich eben nie wirklich diesen Draht zu Stuttgart hatte, also auch, dass meine Eltern kannten die Fantastischen Vier nicht. Und es wurde dann halt auch zu Hause eher Sachen wie Led Zeppelin oder Bob Dylan gehört. Das heißt, ich kam auch zum Beispiel in meiner Jugend nie an so, also Crow zum Beispiel habe ich auch nie gehört, obwohl das eigentlich ein Must hätte sein müssen als Stuttgarter. Und so ist es eigentlich ganz ähnlich bei den Fanta 4. Ich habe dann erst später sozusagen, als ich schon mehr ein bisschen etablierter in der Szene war, habe ich dann erst gecheckt, was die eigentlich gemacht haben. Lustigerweise hat auch ein Homie von mir, der mit mir gerade auch auf Tour ist, also der in der Band spielt, hat den einen von denen als Tutor in der Musikuni gehabt. Das heißt, so bin ich immer mal wieder über den Weg gelaufen, aber ich, es war für mich irgendwie alles ein bisschen fremd als Kind. Also ich war da eher ein bisschen in meiner Bubble. Ich glaube, das höchste der Gefühle, was da an deutscher Musik irgendwie kam, war dann Tokyo Hotel, glaube ich, ja.
Okay. Was für Musik hat dich denn überhaupt so angefixt? So am Anfang hört man ja das, was die Eltern hören.
Ja.
Als Kind. Und dann sagt man, ja, also Papa gefällt's oder Mama gefällt's, also gefällt's mir irgendwie auch. Dann irgendwann fängst du dann aber an, auch so deine eigenen Sachen zu entdecken. Was waren so die Sachen, die du entdeckt hast für dich?
Es war auch immer viel durch meine Schwestern auf jeden Fall, weil es gab halt den einen gemeinsamen Radio-Player, also das eine Radio. Und da gab es ein paar CDs und die wurden dann hoch und runter gehört. Also die ersten Sachen, die ich auch für mich so selber entdeckt habe, wo ich dann mal zu Hause selber da saß und die CD selber reingemacht habe, war dann so dieses Avril Lavigne-Album von damals, das Skater Boy und Complicated, das war auf jeden Fall ein riesen Banger für meine Schwester damals. Aber auch Green Day waren so Sachen, die ich für mich entdeckt hatte. Ganz banal, also musikalisch finde ich das jetzt nicht so cool, aber Nickelback fand ich irgendwie ganz geil, weil das war das erste Mal, als ich als Kind realisiert habe im Radio, dass es sowas wie Mehrstimmigkeit gibt. Weil Nickelback hat ja immer so eine krasse Harmonie auf der Main-Top-Line. Und ich dachte als Kind, dass die ihre Stimme in zwei teilen können und das halt doppelstimmig singen können. Und ich war immer so fasziniert. Ich wusste nicht, hey, wie geht das? Ich muss das irgendwie rausfinden. Daran kann ich mich erinnern. Green Day. Ja, Led Zeppelin auf jeden Fall, Beatles, aber das kam dann auch eher durch meine Eltern. Das habe ich für mich doch entdeckt. Ich würde schon sagen, ich glaube, das war dann so in der Grundschule auf jeden Fall Tokyo Hotel. Das war dann das Erste, was wir so, ich weiß noch damals in Stuttgart-Vaihingen waren, die dann einmal irgendwo, haben die eine Show gespielt und waren dann da im Hotel und dann haben die da irgendwie vom Hotel gecampt und so, ganz banale Scheiße einfach. Aber ja, war cool auf jeden Fall.
Die waren ja auch nicht alt damals, als die frisch dabei waren. Das ist, glaube ich, so für, wenn man so heranwächst, ist das ein Ding. Mensch, also guck mal an, die machen da was, die machen Musik und machen coole Dinge.
Ja.
vielleicht kann ich das auch, ne?
Genau, ja. Ja, es war schon ein Anstoß. Also ich kann mich auch ziemlich doll noch dran erinnern, dass ein Kumpel von mir ein Schlagzeug hatte, der andere eine Gitarre und wir dann auch einfach sozusagen auch eine Band gegründet haben in der Zeit. Aber wir haben es natürlich irgendwie nicht durchgezogen oder es hat dann nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir waren auf jeden Fall angesteckt von dieser Euphorie, die das irgendwie mit sich gebracht hat. Das war schon cool.
Was ja irgendwo auch normal ist, da ist man mal kurz euphorisch und sagt, ja, wenn die das können, dann kann ich es auch probieren. Ja. Für viele hört es dann irgendwann auf.
Ja, genau.
Weil die dann sagen, ja, was weiß ich, gibt was Neues, was spannender wirkt im Moment oder vielleicht macht es auch zu viel Mühe. Was hat dich dabei bleiben lassen?
Ich glaube, Musik gibt mir einfach ein Feeling, was mir auch leider nichts anderes geben kann. Einfach, ja. Also was heißt leider? Ist auch wunderschön, dass es so ist, weil dadurch ist es auch ein krasser Ausgleich einfach. Aber Musik und Frequenzen haben generell für mich einfach eine heilende Wirkung auf eine Art. Und es ist einfach super satisfying, auch schon fast therapiemäßig teilweise seine Gedanken und Emotionen und Gefühle auf ja zusammenzubringen mit Musik. Also das ist für mich, glaube ich, das wichtigste Plus. Ich glaube, wie bei allem, war mir dann aber auch schnell bewusst, dass wenn man da etwas erreichen will, dass man halt dranbleiben muss. Und das ist halt, also auch zum Beispiel nach dem Abi gab es da für mich nicht viel Freizeit oder viel Spaß, so wie man es so haben will im Leben, sondern da habe ich dann echt einfach nur hinterm PC geklemmt und die ganzen Freunde waren im Club und Abi und Reisen und ich war zu Hause und habe mein Ding gemacht. So. Das ist auf jeden Fall auch sehr, manchmal schon auch hart gewesen, weil man ja auch das Ziel dann irgendwie vor Augen hat, aber man ist ja noch lange nicht da. Und man denkt sich dann auch so, hey, opfere ich das gerade alles ein bisschen auch umsonst, verpasse ich beides sozusagen dann. Aber ich denke, da muss man einfach nur stark im Kopf bleiben, an seinen Stuff einfach glauben und das irgendwie durchziehen. Dann kriegt man immer irgendein Resultat.
Ja, und wenn man so 17, 18, 19 ist, so, da hat man ja auch irgendwie das Gefühl, um Gottes Willen, wenn jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren nichts passiert, dann habe ich alles verpasst.
Genau.
Das stellt sich ja dann raus, dass es tatsächlich nicht so ist, ne?
Es auch nicht so ist, genau. Aber das ist ja auch eine ganz geile Energy. Ich glaube, deswegen ist diese zwischen 18 und sagen wir 21 diese Energy ziemlich, ein ziemlicher Key-Moment, glaube ich, für alle Musiker und Musikerinnen. So, das ist, ja, ich glaube, weil da, wie du sagst, ist dieses Gefühl so, fuck, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann Hilfe. Und dass es irgendwelche 16-, 17-Jährigen, die schon erfolgreicher sind. Und ist auf jeden Fall ein Key-Point, so dieses Alter, ja.
Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn man manchmal merkt, da ist jemand, der ist jünger als ich, der ist gerade irgendwie auf der Überholspur mir gegenüber.
Ja, ja.
Diese Ungeduld, so von null plötzlich ganz groß im Scheinwerferlicht zu stehen und den ganz großen Ruhm zu kassieren, ist ja auch nicht wirklich gesund in so einem jungen Alter.
Ist nicht gesund, wird aber, glaube ich, dann doch sehr gefördert, also durch die Society einfach und die, ja, also wenn ich es mir auch jetzt angucke sozusagen, mein Vater zum Beispiel ist schon relativ alt und ist jetzt auch schon in Rente und ich habe zwei Schwestern und eine Mutter, dann ist man auch schnell der Mann irgendwie im Haus und ist ja auch so einen gewissen Druck auf irgendeine Art dann ausgeliefert und vor allem, wenn es dann auch noch kreative Arbeit ist, wird sie ja noch mehr angezweifelt und dann muss man ja halt doppelt so hart einfach gehen, ja.
Was haben eigentlich deine Eltern gesagt, als klar war, das Ding mit dem Musikgeschäft, ich mach das, ich zieh das jetzt durch?
Ich habe es ein paar Mal versucht, auf jeden Fall auch die Schule abzubrechen. So mit 16, 15, 16 wollte ich einfach bei der mittleren Reife dann Schluss machen und einfach komplett in die Musik gehen. Die waren da noch nicht so begeistert, weil es auch einfach eine wilde Zeit bei mir war. Also ich war sehr, sehr schwer zu erziehen, wenn man so sagen kann. Das heißt, ich glaube, dass dieser generelle Vibe von, dass es ein bisschen arg mit mir ist und ein bisschen außer Ruder läuft manchmal, war dann natürlich die Nachricht mit, hey, ich will Musik machen, dann jetzt nicht wahrscheinlich, glaube ich, die beruhigendste für meine Eltern. Aber als es dann losging mit den ersten Clubshows und man dann halt auch legit einfach Geld mit nach Hause bringen konnte und das ihnen zeigen konnte, hey, ich habe gestern Abend eine Clubshow gespielt, ich habe 500 Euro dafür bekommen, ich gehe jetzt mit meinen Freunden damit in Urlaub oder so, dann sind die halt so, oh, okay, ja, cool. Und so schaukelt sich das halt immer mehr hoch. Aber meine Eltern haben mich da eh immer super, super unterstützt. Und die sind beide auch sehr künstlerisch begabt. Also bei uns hängen auch überall Gemälde von den beiden, die sie malen. Und ich glaube, die sind selber eigentlich Künstler und Künstlerinnen. Vollblut wissen es aber eigentlich nicht. ja.
Was wäre eigentlich aus dir geworden, wenn du nicht in die Musik abgebogen wärst?
Auf jeden Fall wäre ich in die Küche, also zum Kochen gegangen, ja. Weil das auch in meiner Familie auf jeden Fall liegt. Also meine französischen und belgischen Vorfahren sind alles begnadete Köche. Auch mein Onkel hat 2, 3 Restaurants und ein Sterneabzeichen und bester Koch des Jahres, bla bla bla. Und das war einfach immer Teil meines Upcomings. Also ich habe auch sehr, sehr viel Zeit mit meiner Mutter in der Küche einfach verbracht. Mhm. Das ist für mich so ein Riesenteil meines Lebens einfach gewesen. Hat mir immer gezeigt dann, wie man das und das macht, oder haben zusammen Musik gehört und gekocht. Und ich liebe auch einfach gute Lebensmittel und gute Geschmäcker. Und das macht einfach Spaß.
Das ist auch eine Art Kunst. Irgendwie. Auf jeden Fall. Und das verbindet irgendwie Kochen und Musik. Irgendwie gehört das zusammen.
Auf jeden Fall.
Weil Musik, da hat man irgendwie eine Idee und macht da was draußen. Irgendwann ist dann halt was fertig.
Ja.
Und das ist ja beim Kochen ähnlich. Da hast du deine einzelnen Lebensmittel. Ja. Da musst du was draus machen. Ja. Und dann kreierst du daraus was.
Ja.
Und irgendwie, beides ist irgendwie ein Schöpfungsprozess.
Auf jeden Fall. Nur, dass es bei der Musik nochmal einen Weg zurückgibt und beim Kochen nicht meistens.
Hast du beim Kochen was gelernt für deine Arbeit mit der Musik?
Ich glaube, die Liebe zum Detail. Mhm. Also was nochmal so irgendwie so eine Zitronengras oder so ein Schälchen, so ein bisschen Schälen von der Zitronenschale nochmal als extra Flavor geben kann, anstatt sie nur irgendwie auszupressen. Mhm. Ich glaube, das ist ganz gut zu übertragen auf die Musik, dass am Ende doch die kleinen Details das Große machen. Hm. Weil wie man so haben will, keine Ahnung, kann man ja die Pasta mit dem Beat vergleichen, aber wenn die Soße halt nicht gut ist, dann ja die Topline und der Text irgendwie nicht sitzt, dann kann der Beat so gut sein, wie man es will, dann schmeckt's nicht.
Richtig. Und ich glaube, Handwerk verbindet auch Musik und auch das Kochen.
Ja,
das Weil wenn man weiß, wie man richtig Zwiebeln schneidet, wie man schnell und effektiv das Gemüse schält und schnippelt,
das
ist so ähnlich auch wie beim Musikmachen. Wenn du weißt, was du tust, hilft es dir gute Dinge zu machen.
Ja,
oder sehr gute Dinge sogar.
Ja, ja. Ist auch schön, was in der Hand zu haben, finde ich, beim Kochen. Also das ist dann bei Musik auch so, wenn man es mit einem Instrument einspielt. Hm. Aber manchmal geht das ja ein bisschen verloren, wenn man alles am PC macht. Hm. Genau. Aber das ist immer schön beim Kochen. Da hat man die Zwiebel, Knoblauch, das Gemüse, was man hat, irgendwie ein Stück Fleisch oder irgendwas, so hat man dann in der Hand und kann das einfach bearbeiten. Irgendwie.
Und noch eine Gemeinsamkeit zwischen Kochen und Musik, wenn man das für Publikum tut.
Ja.
Also wenn du für jemanden anderen kochst,
ja,
ist das einfach mal noch was anderes, als wenn du dir selber was machst, weil du Hunger hast.
Ja,
weil du hoffst, dass es gut wird, du hoffst, dass die Leute sagen, hey, das war toll, das hat prima geschmeckt, danke für die Einladung. Ja. Und so ähnlich ist es ja auch, wenn du ein Konzert gibst.
Ja, ich habe gestern zu den zwei gesagt, es macht erst Spaß, wenn die anderen Spaß haben.
Ja.
Das ist, finde ich, ganz wichtig. Das ist auch beim Kochen irgendwie so. Schmeckt meistens nicht so geil, wenn man es für sich selber macht und dann irgendwie in sich reinstopft, sondern es ist irgendwie cool, wenn man auch über eine längere Zeit, sagen wir 2, 3 Stunden wirklich in der Küche ist und diesen Prozess und so ein bisschen leidet einfach für alle. Und dann alle das Essen enjoyen. Das ist auf jeden Fall der Peak-Moment dann. Mhm. Finde ich auch.
Letzte Frage zum Kochen.
Ey, ja.
Was kochst du besonders gut oder besonders gern?
Mhm.
Wenn du für andere kochst.
Ich liebe Lasagne. In jeder möglichsten Form, also super geil ist auch natürlich einfach eine Gemüselasagne. Eine Gemüselasagne ist, finde ich, mega krass, ob das jetzt mit Spinat oder jedem möglichen Gemüse ist, was man finden kann. Was aber auch sehr, sehr krass ist, ist eine Lachslasagne. Also wenn man sozusagen keine rote Base als Soße hat, sondern Sahne und Creme und Lauch benutzt man, wie heißt das andere, das dünnere grüne
Frühlingszwiebeln?
Dill, richtig krass da drin. Und sonst, ich liebe auch Waffeln backen. Kuchen backen ist auch geil.
Da spielen deine belgischen Wurzeln sicherlich eine Rolle, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Was Waffeln angeht.
Waffeln, das war auch immer so mein Go-To-Snack Nummer 1, finde ich. Ja. Als Jugendlicher nach Hause gekommen bin nachts und irgendwie die Munchies hatte, habe ich immer noch eine Waffel gemacht.
Ja. Optisch bist du ja bekannt für deine Sturmhaube.
Ja, die ich gerade nicht anhab, aber dabei habe. Ja.
Wie ist die zu dir gekommen? Wie hast du dich dafür entschieden, damit rumzurennen?
Das ist eine lustige Story eigentlich. Ich war mit einem Kumpel und meiner Freundin, waren wir ein Musikvideo drehen und meine Freundin hatte so eine Balaclava gestrickt. Das war bei einem ja noch eine Sturmmaske. Also es war mit einem Schlitz vorne noch. Es war jetzt nicht übers ganze Gesicht offen. Und dann hatte ich die an beim Videodreh und es war am Lago di Maggiore, glaube ich, in Italien. Und dann gab es da so einen Shot, wo ich am See stand und ich diese Maske anhatte. Und die war super bunt. Ich hatte ein weißes Hemd, glaube ich, dazu an und es sah einfach super nice aus. Und dann ist es das irgendwie geworden über die Zeit. Das war nur ein bisschen, ich glaube, es war am Anfang noch ein bisschen erschreckend für die Leute, weil es halt nur einen Spalt hatte und die Leute natürlich gleich so Banküberfälle oder so einfach damit assoziieren, glaube ich. Oder es ist halt gleich eher was so Überfallmäßiges, wenn du nur einen Schlitz hast. Und dann kam es dazu, dass ich das dann halt immer weiter runtergezogen habe, sich das dann ausgedehnt hat und man halt dann ja dieses Smiley-Face einfach irgendwie da so hat und das dann eher ein bisschen alles happier und positiver dann dadurch ein bisschen ist.
Mhm. Ja. Wie viele von den Dingern hast du?
Boah, sicher zwischen 30 und 40, würde ich sagen. Ja.
Alle selbst gestrickt?
Ja, alle sind selbst gemacht. Also ich habe auch super viele von, was auch super süß ist, ist, dass ich von meinen Fans super viele geschenkt bekommen. Also ich habe gestern Abend zum Beispiel eine weiße mit Hasenohren bekommen oder in Stuttgart habe ich eine bekommen, die so eine krasse Kette noch irgendwie hat und fangen auch voll viele einfach an, das zu machen, auch weil die sehen, dass wir das irgendwie machen und das ist irgendwie voll schön. Also dann kommen die da, ich habe echt schon die krassen Mützen bekommen, also mit Hasenohren, die super krass verarbeitet sind, die wo auch einfach richtig viel Arbeit drin gesteckt hat. Und ist voll cool irgendwie, dass es so ein Ding geworden ist, aber auch, dass es den Leuten so taugt. Also wenn man dann auf ein Konzert kommt, stehen dann auch teilweise 6-7 Leute mit diesen Dingern an und man könnte halt auch denken, das bin ich irgendwo da. Und das ist auch irgendwie ja ganz schön zu sehen.
Ja. Welche Rolle spielt diese Haube bei deinen Auftritten? Komplett das gesamte Konzert oder enttarnst du dich auch?
Es kommt immer drauf an. Also zum Beispiel in Stuttgart, wenn ich dann so nach Hause komme, da habe ich mich zum Beispiel enttarnt. Oder in München habe ich es auch ausgezogen. Aber manchen Abenden fühle ich mich nicht so sehr danach. Auch wenn ich, glaube ich, im Unterbewusstsein das Gefühl habe, dass den Leuten mehr um mich geht als um die Musik, ziehe ich sie lieber eher nicht aus. Hm. Weil ich will, dass immer die Musik im Vordergrund bleibt und nicht, hey, er zieht die Maske aus, oh, wow, ich... Das finde ich für mich dann nicht so wichtig. Ich glaube aber, dass die Maske generell vielen Leuten auch einfach was gibt. Ich habe mit vielen Leuten geredet und die Maske ist dann auch ein bisschen auch, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, auch für Jungs, so ein bisschen so herantasten einfach an, ein bisschen einfach auch anders sein. Ich denke auch, dass viele dafür auch ziemlich outgecallt oder geschämt oder gemobbt oder so werden für sowas. Aber ich finde das cool. Ich lese dann auch immer mal wieder so Kommentare unter Social-Media-Beiträgen oder so, dass dann echt auch Jungs oder ja vor allem auch Jungs sagen, hey, irgendwie kriegt man damit das Gefühl oder du gibst uns damit das Gefühl, irgendwie auf eine gesunde Art sich auch als Mann irgendwie ausleben zu können und auch nicht auf eine toxische oder böse Art, sondern sich auch einfach entfalten zu können und bunt zu tragen, bauchfrei zu tragen. Ja, dass es einfach irgendwie alles egal ist, ob Frau oder Mann, und das irgendwie da, das bisschen auch den Kids irgendwie mitzugeben, ist irgendwie auch schön, finde ich.
Ja. Und für dich ist es ja so, also ich vermute mal, dass es bei dir auch in diese Richtung geht. Du ziehst dir die Mütze auf und bist bereit für die Bühne und bereit auch Seiten aus dir rauszulassen, die du sonst im Privaten vielleicht nicht so preisgibst.
Stimmt. Es verändert sich auf jeden Fall was, wenn die Maske aufgesetzt wird. Es ist auf jeden Fall direkt Modus dann. Gar nicht jetzt irgendwie so super doll, aber es ist ein bisschen auch einfach für mich wie so ein Schutz, weil dann doch auch manchmal ist alles ein bisschen viel ist, aber die Maske beschützt mich davor eigentlich immer ganz gut. Also die lässt mich einfach time sein.
Ja. Wenn du auf die Bühne gehst, Backstage, wann kommt diese Mütze drauf? Kurz bevor es losgeht oder hast du die schon eine Weile dann am Start?
Kurz bevor es losgeht meistens, ja. Mhm. Also wie die Band geht immer auf die Bühne schon. Maxi, Gina und ich sind dann noch hinter der Bühne und machen ein paar Sachen ready. Ich kriege dann auch immer noch Farbe auf meine Hand. Ich habe dann nämlich eine weiße, so eine dann an. Mhm. Und dann wird beim ersten Song rote Farbe über die Maske geschmiert. Das heißt, es ist dann alles so ein Ablauf jetzt geworden. Schon ganz cool.
Axel trifft Time. Die aktuelle Single heißt Gut und Schlecht. Die EP heißt Sandstorm. Mehr über Time findet ihr auf dreamhouse.com/talent. Meinen Podcast findet ihr praktisch überall, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, dann landet die aktuelle Folge automatisch bei euch jede Woche neu, jede Woche kostenlos. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Gerne auch Kommentare und Likes da lassen, freue ich mich drüber. Ich bin Axel Metz und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.